jetzt in der Grube, gell? Ich wiederhole es noch schön nochmal. Wow, für mich immer sehr eindrücklich, das Lied hier zu singen, mit Friede, mit Gott. Ihr kennt ja die Geschichte dahinter, stand ja drunter mit dem Spafford, was glaubt, dass der seine Familie verloren hat bei einer Überfahrt von Amerika nach England und dass das Schiff untergegangen ist, er nicht mitfahren konnte und deswegen, und dann noch jemand sagen kann, mir ist wohl in dem Herrn, wenn Friede mit Gott meine Seele durchströmt, das ist schon wow. Deswegen läuft man immer ein bisschen kalte Rücken runter und auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich einfach froh und glücklich, dass es solche Lieder gibt, die uns einfach so mitnehmen können, wo man den Hintergrund weiß und wo man dann weiß, ja, es geht trotzdem weiter. Man hat es von nicht perfekt, perfekt wird es nur einmal werden. Aber kommen wir zur Predigt, sorry, das war jetzt nur ein Zwischending. Ich freue mich, heute Morgen mal wieder hier vorne zu stehen, euch alle zu sehen. Ja, es ist interessant, dass man hier höher steht, deswegen ist man kein höheres Wesen, bloß weil ich jetzt alle sehe, vielleicht, dass ihr mich besser sehen könnt. Und es ist immer so, im Verlauf der Predigtvorbereitungen hat man immer so auf und ab, man ringt sich quasi mit dem Text ab, man versucht an Informationen ranzukommen und dabei wird einem auch einiges in seinem eigenen Leben bewusst. Man sieht die blinde Flecke und erfasst mal wieder für sich neu, was es eigentlich heißt, Jesus nachzufolgen. Was es heißt, ihn als Richtschnur im Leben zu begreifen und diese ganze Wahrheit aus der Bibel wieder neu zu bergen oder auszugraben. Den Text, um den es heute gehen soll, der steht in alle vier Evangelien, das heißt sowohl im Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Evangelium. Und für mich war das so ein Zeichen, er muss als Ereignis so eindrücklich gewesen sein, dass er muss so bewegt haben, der muss so fundamental gewesen sein, dass einfach alle Evangelisten davon erzählen mussten. Letzte Woche war Erntedank. Ich habe gedacht, die Schnur hängt noch. Und in der Predigt von Wolfgang und in den ganzen Gottesdienst gab es verschiedene Inhalte. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, was denn alles passiert wäre, dann würde für manche von euch ziemlich rot werden, weil sie schon alles vergessen haben. Aber manche könnten sich an verschiedene Einzelheiten erinnern und wären auch in der Lage, die rüberzubringen, die ihnen so am eindrucksvollsten waren. Und so ist es auch mit den Berichten von den Ereignissen in der Evangelien. Jeder Evangelist hatte seinen eigenen Schwerpunkt oder nur außer, die im anderen Bericht nicht hatte. Also es kam mir nicht so vor, als wäre es komplett abgeschrieben voneinander, sondern von jedem Einzelnen echt erlebt. Aber genug vom Außenrumschwätzen, um was soll es heute gehen? Heute soll es um das Wunder der Brotvermehrung gehen oder die Speisung der 5000. Und ich möchte den Text in sinnvolle Abschnitte mehr oder weniger, manchmal auch Vers für Vers durchgehen und ja, uns einfach uns wirken lassen, was da steht. Und als erstes möchte ich den Bericht lesen, wie er im Markus-Evangelium steht, dort in Kapitel 6, Vers 31 bis 42. Wer in seiner Bibel mitlesen möchte, Markus-Evangelium, Kapitel 6, 31 bis 42. Ihr könnt den Text auch hinter mir einfach mitlesen, falls ihr keine Bibel dabei habt. Oder genau, ich muss noch sagen, was ich lese aus der neuevangelistischen Übersetzung. Gut, ja, stimmt. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Platz, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort alleine zu sein. Doch viele sahen sie wegfahren und hatten ihre Absicht bemerkt. So kam es, dass die Menschen aus allen Orten am See angelaufen kamen und auf dem Landweg noch mehr von ihnen dort waren. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Fleck und es ist schon spät. Schick die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Sollen wir wirklich losgehen, sagten sie da, und für 200 Denare Brot kaufen, damit wir es ihnen zu essen geben können? Wie viel Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und sagten dann zu ihm, 5 und 2 Fische. Dann befahl er ihnen, dafür zu sorgen, dass die Leute sich gruppenweise ins grüne Gras niedersetzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 zusammengesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und lobte Gott. Dann brach er die Fladenbrote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilen. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen sich satt, sie füllten sogar noch 12 Tragkörbe mit den Resten, die von den Brotstücken und den Fischen übrig geblieben waren. Soweit der Text aus dem Markus-Evangelium. Bevor ich jetzt starte, möchte ich noch was zum Außerum sagen, zum Kontext. Also was noch alles passiert, weil es manchmal komisch, wenn man einen Text einfach aus seinem Zusammenhang einfach nur hört und gar nicht weiß, was ist davor passiert und was danach passiert. Und es ist ganz gut, die Dinge einfach zu erfahren, was vorher war, was war in der Situation, was hatten wir hier alles, was war im Vorfeld. Man kann sagen, im Vorfeld war es so, die Jünger kamen von einer Art Praktikum zurück. Sozusagen, was war so ein Auftrag im Praktikum? Man kennt es ja selber, die Praktikanten. Und sie wurde von Jesus ausgesandt, um einfach dem Volk, um Israel zu dienen. Sie wurde mit Macht ausgestattet, Kranke zu heilen. Sie wurde mit Macht ausgestattet, böse Geister auszutreiben. Und sie sollte predigen, dass die Menschen ihre Einstellung ändern sollten. Und ich habe mir überlegt, wie cool muss das gewesen sein, als die Jünger, so wie im Vergleich, wie moderne Helden, so mit Superkräfte ausgestattet durch die Gegend einfach ziehen durfte. Und ich vermute, dass sie bei ihrer Rückkehr einfach nur so geplatzt sind von Neuigkeiten, von Geschichte, wie sie geheilt habe, von dem, was sie erlebt habe, mit dem, was sie ausgestattet worden sind. Aber gleichzeitig gab es auch noch ein trauriges Ereignis, was stattgefunden hat. Und zwar Johannes der Täufer wurde getötet, kann man sagen. Er wurde getötet, weil Herodes, der ihn gefangen genommen hat, seiner Schwiegertochter versprochen hat, einen Wunsch zu erfüllen. Und der Schwiegertochter, der Wunsch war, wirklich Johannes den Täufer zu töten. Also wurde er dann getötet. Und der Hintergrund von dem, dass er getötet wurde, weil er die Elite einfach für ihr Verhalten gerügt hat. Und mit denen ganze Informationen im Hintergrund nun zu folgenden Verse. Kannst du kurz die nächste Folie dann weitermachen? Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Platz, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Sie fuhren also mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Doch viele sahen sie wegfahren und hatten ihre Absicht bemerkt. So kam es, dass die Menschen aus allen Orten am See angelaufen kamen und auf den Landweg noch vor ihnen dort waren. Es ist interessant, sie hatte das Ziel, allein zu sein. Sie hatte das Ziel, sich auszuruhen. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ist es falsch? Ist es falsch, sich auszuruhen, wenn man so viele Gelegenheiten hat, wie sie da im Moment hatte? Wenn man die Gelegenheit hatte zu heilen, wenn man die Gelegenheit hatte zu lehren, wenn man die Gelegenheit hat, sich einfach um Notleiden zu kümmern, wenn man die Gelegenheit hat, was Neues zu erfahren, darf man sich in solche Momente zurückziehen und einfach zu sagen, wir brauchen kurz unsere Ruhe. Und ich würde sagen, ja, weil wir auch davon lesen in der vorigen Kapitel, in der Geschichte von Stillung des Sturms, wie auch schon von Jesus gelesen habe, wie er ruhend im Boot hinter lag und geschlafen hat. Und die richtige Balance im Leben zu finden, ist es wichtig, sie auch zu suchen. Also die Balance zwischen Wirken und Ruhe. Die Balance, die einem hilft, zu hören, wieder neue Kraft zu tanken, sich auszuruhen oder einfach nur in Gegenwart Gottes zu sein. Anderer Aspekt, für die Jünger war es bestimmt auch ganz gut, mal aus der Masse der Menschen rauszukommen. Sich nicht von der Begeisterung der Masse anstecken zu lassen. Sich nicht noch motivieren zu lassen, noch erfolgreicher zu sein nach dem, was er erlebt habe. Oder sein zu müssen. Und dann in der Ruhe, in der Stille, die eigenen Motive und das eigene Vermögen zu hinterfragen und zu lernen, dass man von Gott total abhängig ist oder sein muss. Und es geht weiter, sie verlassen das Westufer des See Genezareth. Ich vergesse zu sagen, die ganze Situation findet quasi im Norden von Israel statt, am See Genezareth. Und ans Ostufer zu fahren, und wer schon mal in Israel war, der weiß, dass am Ostufer See Genezareth, da fängt irgendwann der Golan an. Und das ist quasi ein Ort, wo das Gelände schnell ansteigt und zu damaliger Zeit auch weniger bevölkert war. Also stand dort die Chance für die Jünger und für Jesus ganz gut, einfach einen ruhigen Ort zu finden. Aber was ist dann passiert? Die Leute haben bemerkt, dass Jesus mit seinen Jüngern sich einfach unterwegs, dass sie ins Boot steigen und losfahren. Und da die Jünger bestimmt kein Motorboot hatten, war es den Leuten oder den Menschen dort einfach möglich, anhand vom eingeschlagenen Weg und der Geschwindigkeit des Bootes zu erahnen, wo denn der Anlegeplatz war. Und deswegen hat sich die Menge nochmal auf den Weg gemacht und war teilweise schon vor ihnen dort am Platz. Sie strömte einfach zusammen, um Jesus nahe zu sein. Und für mich ist das so ein Traum, dass ich viele Menschen von Jesus bewegen lasse. Dass Menschen von Gott berührt werden, sich in Bewegung setzen, um mehr von ihm zu erfahren, um ihn kennenzulernen. Beten wir einfach darum, dass wir das in Deutschland, in unserer Region, in unserer regionalen Gemeinde einfach erleben dürfen oder nochmal erleben dürfen, dass Menschen sich bewegen lassen. Und das nicht, weil wir viel tun, sondern weil Gott was tut. Weil er die Menschen zu Jesus zieht und wir nur staunen können, was da dann passiert. Wir lesen weiter dann in Vers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Als ich den Vers gelesen habe, ich dachte, dem Vers kann man echt viele, viele Überschriften geben. Es gibt immer so, manche Bibel gibt es immer so Headlines, wo drüber dann kurz die Zusammenfassung für die nächsten 20 Verse steht. Und ich habe eine Überschrift, die mich sehr herausfordernd hat. Ich spreche heute sehr in Zukunft gesprochen, es kommt nicht gleich auf den Punkt. Und ich möchte euch mal mit herausfordern, oder euch mal herausfordern, oder die Bibelkundige unter euch, welche Geschichte im Alten Testament euch noch an diese Passage erinnern könnte. Oder jedenfalls mich. Also ihr könnt nicht wissen, was mich daran erinnert, aber vielleicht erinnert sich euch ans Gleiche. Also ich gebe euch einen Tipp, es hat mit Abraham zu tun. Und ich löse es jetzt mal auf. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich denke bei dem Vers an die Verhandlung von Abraham mit den drei reisenden Engeln. Die Geschichte liest man im 1. Mose, Kapitel 18. Da gab es eine Situation, wo Abraham Engel beherbergt hat. Und als sie gehen wollte, waren sie unterwegs, um Sodom zu zerstören. Und was mich am 1. Mose-Stelle so fasziniert hat, Abraham hat es wirklich geschafft, der Person ihm gegenüber das abzuhandeln. Also der hat mit dem verhandelt, der hat gesagt, hey, in der Stadt, das sind 50, der hat ihn wirklich runterkantelt, er hat von 50 Gerechte auf 10 Gerechte. Das muss ich mir vorstellen. Leider hat es am Ende doch nicht gereicht, weil in Sodom oder die Familie von Lot dort nicht mehr als 10 Leute waren. Aber das Ganze, die ganze Situation, wenn man sich vorstellt, ich habe hier Abraham, der handelt mit der Person, die ihm gegenüber, wo er auch spricht, das ist der Herr, wie auf einem Basar, und ich habe einen Gott, der Mitleid zeigt. Und ich hoffe, ihr schafft jetzt den Gedankensprung mit mir. Und hier lese ich von einem Jesus, der den Plan hatte, mit seinen Jüngern an eine einsame Stelle zu gehen. Und Jesus geht von Boot oder sieht die Menschen von Ferne, die auf ihn dort warten. Und er hat Mitleid und er ändert seine Pläne. Also ein Gott, der seine Pläne ändern kann. Und das macht er nicht einfach so, nee, weil Gott die Menschen liebt und wir keine Sklave sind oder Marionette, die ihm dienen müssen, sondern wir haben freie Wille, der uns befähigt, ihn zurückzulieben, der uns befähigt, nach ihm zu fragen und nach ihm zu suchen. Die Erkenntnis, dass Gott seine Pläne ändern kann, müsste eigentlich zu einer Blüte in unserem Gebetsleben führen. Müsste uns ermutigen, einfach dran zu bleiben, weiter zu beten, mit Gott zu ringen, Situationen nicht einfach nur als gegeben hinzunehmen, sondern im Gebet, im Gespräch mit Gott an das Mitleid zu appellieren und einfach Großes zu hoffen. Kommen wir noch zum anderen Sache aus dem Vers. Da musste ich zuerst schmunzeln, als ich es gelesen habe, wo da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Weil es tut gut, wenn uns jemand ermutigt, wenn uns jemand die Hand schüttelt. Es tut gut, wenn uns jemand auf die Schulter klopft. Es tut gut, wenn uns jemand in den Arm nimmt, weil uns gerade nicht gut geht. Aber was ganz, ganz wichtig ist, es braucht Worte. Und wenn man manche Glaube schenkt, dann hätte Jesus nichts anderes tun müssen, als die Brote und Fische zu vermehren und die Leute dann wieder heimzuschicken. Weil diese Aktion wäre doch schon christlich genug. Das spricht doch schon oder ist doch schon praktisch in nächster Liebe. Da brauchst du es doch nicht mehr viele Worte, oder? Aber gerade weil es um das Allerwichtigste geht, weil uns unser Seelenheil, deshalb spricht, lehrt und predigt Jesus, und zwar oft und lange und manchmal sogar anspruchsvoll und kompliziert. Und ein Ziel für mich ist, was ich jetzt rausgefunden habe, Gottes Wort in dem Punkt einfach wieder neu kennenzulernen. Dass ich wieder Hunger danach habe, dass ich nicht nach 20 Minuten Predigt nach auf die Uhr schaue und denke, hoffentlich, wann ist denn endlich vorbei, dass ich endlich was anderes machen kann, sondern dass ich wieder tief einsteigen kann. Dass mir die Sonntagsprediger einfach zu kurz werden, weil ich einfach mehr von Gott erfahren will. Und wenn es dir ähnlich geht, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam einfach die Bibel lesen. Wir lesen weiter in Vers 35. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Fleck und es ist schon spät. Schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Sollen wir wirklich losgehen, sagten sie da, und für 200 Denare Brot kaufen, damit wir ihnen zu essen geben können? Wie viel Brot habt ihr, fragte er da zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und sagten dann zu ihm, 5 und 2 Fische. Jetzt steigen wir eigentlich in das Wunder ein, was Jesus getan hat. Aus dem Text kann man irgendwie vermuten, dass es ein Abendwunder war. Das war mir vorher auch nicht so bewusst. Und die Jünger kommen zu Jesus und sehen, dass die Menschen hungrig sind. Und ich denke, dass die Jünger genauso reagiert haben, wie jeder von uns anders reagiert hätte. Ganz nüchtern, ganz logisch, die Situation einzuschätzen. Die haben Hunger, es ist spät, wir haben es nicht, also müssen wir sie wegschicken, dass wir es holen können. Und ich finde, deswegen sind sie auch so getroffen, als Jesus zu ihnen spricht, gebt ihr ihnen zu essen. Weil sie schauen auf ihre Möglichkeiten und sehen, wir haben nicht die Zeit, wir haben nicht das Geld, um so viel Essen zu kaufen. Und ich bin überzeugt, dass Jesus mit seiner Aussage da niemand bloßstellen wollte. Jesus wollte seine Jünger nicht testen, um zu schauen, ob sie schlau oder reif genug sind, um weiter seine Jünger zu sein. Bei Jesus fällt man nicht durch oder bekommt schlechte Note wie in der Schule oder wird wegen mangelnder Leistung ausgesiebt oder rausgeworfen. Jesus wollte sagen bzw. erreichen, dass die Jünger nicht zuerst auf ihre Möglichkeiten schauen, sondern mit Gottes Möglichkeiten rechnen, die Jesus hat. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere unter uns, was habe ich eigentlich schon zu groß zu bieten an Gabe? Was habe ich schon groß an Zeit oder an Geld? Damit brauche ich doch bei Jesus gar nicht anzukommen. Was ich habe, reicht einfach nicht für die Größe der Aufgabe. Wie soll denn das gehen, dass ich Kollege in der Firma oder die Kameraden im Verein die gute Nachricht hören? Wie sollen wir das denn schaffen, dass jeder die Hilfe bekommt, die er braucht? Wie sollen wir das nur hinkriegen, dass Einsame besucht, Zurückgezogene in die Gemeinde wieder auftauchen, Gleichgültige eingeladen und neue Menschen einfach gewonnen werden können? Wie soll das zu packen sein? Und was habe ich denn schon zu bieten? Und mit seinem Wunder sagt Jesus, lege das, was du hast, in meine Hände und es wird dich selbst und viele andere satt machen. Denk nicht, das ist zu wenig, zu gering, sondern investiere es. Und du selbst und viele andere werden dann reich beschenkt werden. Und im letzten Abschnitt lesen wir nun von Jesus mit den 5 Broten oder was Jesus mit den 5 Broten und 2 Fische zu tun hat. Das wäre dann Vers 39. Dann befahl er ihnen, dafür zu sorgen, dass die Leute sich gruppenweise ins grüne Gras niedersetzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 zusammengesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und lobte Gott. Dann brach er die Fladenbrote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilen. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen sich satt. Sie füllten sogar noch 12 Tragkörbe mit den Resten, die von den Brotstücken und Fischen übrig geblieben waren. Und spätestens nach dem Abschnitt kann man erahnen, dass Jesus schon einen Plan hatte oder von seinem Vater gesagt bekommen hat, was er tun soll. Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass sich die Menschen lagern soll. Und wenn man ins Alte Testament blickt, dann gibt es genauso Situationen, wo es heißt, dass sich das Volk um was gelagert hat. Nämlich um die Stiftshütte. Und man könnte hier sagen, Jesus nimmt einen Platz, nimmt den Platz der Stifthütte unter den Menschen ein. Die Stiftshütte war das Offenbarungszelt oder das Zelt der Begegnung anhand des Volkes Israel sehen konnte. Guck mal, Gott ist mitten unter uns, am Tag als Wolkensäule, in der Nacht als Feuersäule. Er reist mit uns, er ist dabei, er begleitet uns. Und so auch hier, die Menschen sollen merken und sehen, was da geschieht, dass einfach Gott da ist. In der Wüste wurde das Volk mit Manna versorgt. Und bei diesem Wunder wurde die Anwesende mit Brot und Fisch satt gemacht. Und Jesus schaut auf zum Himmel und lobt Gott. Und vielleicht war es dieser kindliche Blick nach oben zu seinem Vater, der alle Anwesende zeige, hey, hier ist jemand, der alles von Gott erwartet, von seinem Vater. Und interessanterweise wird nirgendwo berichtet, wie das Wunder jetzt wirklich stattgefunden hat. Es ist einfach geschehen. Vielleicht als Jesus das Brot gebrochen hat oder in dem Moment, als die Jünger das Brot ausgeteilt haben. Es steht nicht da. Aber Gott gibt es in der Zeit und in der Stunde, wo es am meisten gebraucht wird. Und immer wieder erlebe ich in den Situationen, wo ich total überfordert bin, dass Gott einfach da ist. Dass ich im Vertrauen auf ihn und wenn ich mit der Herausforderung, mit der Situation, wo ich drin weiter umgehe, merke, dass er mir Überfluss schenkt. Da schenkt er mir die notwendige Energie, die ich brauche, um einfach weiterzumachen. Da baut er mich auf durch einen Bibelvers oder durch einen Zuspruch von jemand. Da schenkt er mir Freude, wenn es vorher zäh und eintönig war. Er gibt mir im Überfluss. Und vielleicht hatte die Jünger, nachdem sie schon 500 Leute was zu essen gegeben haben, noch immer den Eindruck, das reicht niemals. Wenn hier nicht irgendein Wunder passiert, dann bekommt die nächsten 4.500 nichts mehr. Dabei stand es sicher zu dem Zeitpunkt Mitte in dem Wunder. Vielleicht wird da in unserem Dienst, in dem, was wir tun, und vielleicht werden die 12 Körbe unserer Arbeit, unseres Dienstes, auch erst am Ende, das heißt erst bei Gott in der Ewigkeit zusammengetragen werden. Und dann können wir feststellen und dann können wir erfahren, dass das, wo man vorher da eingedruckt hatte, da passiert gar nichts, da ist nichts passiert, dass wir da Mitte drin waren. Und Jesus einfach nicht übertrieben hat und mit seinem Wunder einfach ausgeholfen hat. Ich denke, darauf können wir dann gespannt sein. Ich möchte mit euch am Ende der Predigt noch zusammen mit der Psalm 23 beten. Ich bitte euch dazu, wenn es möglich ist, immer der, der aufstehen kann, darf gern aufstehen, dass wir den zusammen beten können. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Kann ich gerne wieder hinsetzen? Ihr habt das die ganze Zeit oder jetzt beim Aufstehen gesehen hier vorne, oder der Krieger hat es vorhin schon gesagt, dass hier vorne die Tische mit Brot und Traubensaft stehen. Und wir wollen heute gemeinsam Abendmahl feiern. Das machen wir jetzt nicht, weil es um die Predigt indirekt um Stärkung und um Sattwerden ging, sondern oder als praktischer Teil. Wir lesen auch in Bezug auf das Wunder von Passa. Und wie Passa das Volk Gottes daran erinnert, wie sie aus der Sklaverei, aus Israel geführt worden sind, genauso führt uns Christus auch heute aus unserer Sünde, aus unserer Angst und aus Verstrickungen heraus. Und stand beim jüdischen Passa die Schlachtung des Opferlamms und das Festmahl im Zentrum, so ist nun Jesus das Opferlamm, das für unser Leben den Tod auf sich nahm. Wenn wir nun Abendmahl feiern, erinnern uns an Jesus, der sagte, welches tut zu meinem Gedächtnis? Also wir denken nicht an den Tod, sondern an Christus, der mitten unter uns ist. Wir vergegenwärtigen im Abendmahl das Heilsgeschehen nicht nur als vergangenes Werk, sondern als Wirken Gottes in unserem Leben, jetzt und in der Zukunft. Wir feiern die Gemeinschaft mit Christus und die Gemeinschaft untereinander. Eingeladen ist jeder, der mitfeiern kann, weil er die Liebe Gottes in Jesus Christus erlebt und angenommen hat. Und egal, wie es heute in deinem Herz aussieht, nicht egal, sondern dass du aussagen kannst, ja, ich habe nichts gegen jemand anders, ich habe keinen Groll gegen jemand anders. Eine entsprechende Prüfung werden wir jetzt nicht durchführen. Ich denke, das kann jeder für sich selber tun. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied hören. Nach dem Lied ist jeder frei, nach vorne zu kommen, sich ein Glas mit Traubensaft und ein Brot zu nehmen. Wird da Leute sein, die teilen das an euch aus. Dann könnt ihr zurück an den Platz gehen. Und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl zu uns nehmen. Und falls du dir unsicher bist, steht es dir genauso frei, nicht nach vorne zu kommen. Das wird hierfür wird niemand verurteilt. Dann singen wir jetzt gemeinsam das Lied.